Hi, kurzer Hinweis in eigener Sache, falls vielleicht irgendwas outdated ist oder so, was wir sagen. Die Folge wurde schon am 15. Oktober aufgenommen. Ich habe mich dann aber entschieden, die noch nicht zu veröffentlichen, weil ja die SchauspielerInnen in den USA noch am Streiken waren und sich das nicht richtig angefühlt hat, die Folge vorher zu veröffentlichen. Die Forderungen der SchauspielerInnen wurden ja immer noch nicht alle erfüllt. Aber Zac Efron hat gesagt, es ist okay, wieder Inhalte zu veröffentlichen. Die Casts geben ja auch wieder Interviews. Dementsprechend war jetzt die Entscheidung, dass es okay ist, die Folge zu veröffentlichen. Aber nur so als Hinweis, falls ihr merken solltet, das wirkt aber irgendwie, als würdet ihr da was Aktuelles ausgelassen haben. Die Folge ist schon 1,5 Monate alt. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen zu Besser als ein Ruf. Ich habe keine Ahnung mehr, wie dieses Intro funktioniert, weil die letzte Folge ein Jahr her ist und ich auch nicht nochmal reingehört habe, wie dieser Podcast funktioniert, den ich da ins Leben gerufen habe. Aber es geht weiter. Ich bin Hagen und ich rede heute über den Film Speed Racer. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, nämlich
Becky. Genau, ich bin Becky, als Gender-Beitrag auf allen möglichen Netzwerken im Internet unterwegs. Ich mache so ein paar Podcasts, mehr so hobbymäßig. Zum Beispiel könnte man mich vielleicht schon mal gehört haben bei den KulturpessimistInnen oder bei Friff, Frauen reden über Fußball.
Aber warum reden wir über Speed Racer, ein Film, der 2008 rausgekommen ist und niemanden interessiert hat?
Weil er halt besser ist als sein Ruf. Nein, ich habe den mitgebracht, weil ich wirklich den sehr, sehr liebe. Ich bin ein bisschen ein kleiner Nerd, was das Werk der Wachowski-Schwestern angeht. Und ich finde, der reiht sich dort sehr gut ein in so verschiedene Linien, die sich in ihrem Werk finden lassen. Und also ich habe ihn natürlich jetzt in Vorbereitung auf die Aufnahme nochmal gesehen. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man unironisch so Filme wie, keine Ahnung, die Wes Anderson-Filme oder Charlie und die Schokoladenfabrik oder so zu Kultfilmen erklären kann und das hier albern findet. Ich kann es nicht verstehen. Es funktioniert nicht in meinem Kopf. Deshalb freue ich mich heute, dass wir darüber sprechen.
Ich bin ja auch mittlerweile Freund von dem Film. Ich hatte den gesehen, als er rausgekommen ist und war dann, wie alle anderen auch, total skeptisch, weil was soll das? Man kann das ja mal kurz erklären. Der Film basiert auf einem Anime aus den 60ern und ist genau das Gegenteil von dem, wie alle Filme heute gemacht werden. Mhm. Nämlich, die geben einen Scheiß auf Realismus. Also die Hälfte der Zeit fliegen Köpfe in einer solchen Nahaufnahme, dass die von den Augen bis zum Mund gehen. Und das ist alles, was man sieht. Fliegen von links nach rechts über den Bildschirm und reden. Dahinter passieren irgendwelche Wipes. Das ist komplett von einem Greenscreen aufgenommen. Und die Farben, der Kontrast, die Sättigung sind komplett hochgedreht. Es sieht anders aus als jeder andere Film, wie wir ihn heute sehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Gesellschaft fast verlernt haben, wie man einen solchen Film guckt oder genießt, weil es sowas nicht mehr gemacht wird. Du hast ja schon Wes Anderson gesagt und das ist ja auch sehr stilisiert. Aber das ist noch sehr viel realistischer, so, wenn man das als Skala betrachtet, als es Speed Racer ist. Und das ist komplett absurd, dass das einfach eine Art des Filmemachens, dieses komplett ins Künstliche getrieben, nein, wir verankern es nicht im Realismus. Und das ist komplett verloren gegangen irgendwie.
Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, dass wir immerhin heute, also wenn man jetzt so, wir sind jetzt 15 Jahre, nachdem dieser Film rausgekommen ist, und dass die Leute heute es zumindest wieder schaffen, mit mehr Appreciation auf das zurückzugucken, was die Wachowskis da versucht oder gemacht haben. Auch wenn es natürlich, wie du sagst, heute wird sowas irgendwie nicht gemacht. Es hat sich anders entwickelt, was die Filmeindustrie mit CGI macht und vorhat, als das, was die Wachowskis sich hier überlegt hatten. Aber es ist, also ich habe immerhin das Gefühl, es gibt jetzt mehr Leute, die nachträglich nochmal entdecken, was es an dem Film zu schätzen gibt.
Ja, total. Das ist halt auch, es ist halt wirklich absurd. Der Film heißt nämlich Speed Racer, nicht weil es da Rennen gibt, es gibt Rennen, es werden Rennen gefahren, sondern weil der Hauptcharakter Speed Racer heißt. Und sein Vater ist Pops Racer. Das ist auch nicht sein Spitzname, er heißt Pops. Also das ist wirklich, die Absurdität ist kaum irgendwie in Worte zu fassen, wie dieser Film ist. Und der hat auch keine ironische Ebene. Heute, wenn du das so albern machen würdest, wäre das alles ironisch. Aber dieser Film ist ja voller Pathos.
Der ist voller Pathos und das mit voller Ehrlichkeit. Also das ist so honest irgendwie, was man da sieht. Diese ganze, ich meine, da steckt ja ein Riesenstück Kapitalismuskritik drin, die vielleicht ein Stück zu on the nose irgendwie ist. Aber es ist mit einer Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit irgendwie rübergebracht, das mich schon immer sehr berührt.
Die Kapitalismuskritik, das ist für mich auch das Wachowskiste an dem gesamten Film, weil ich habe das Gefühl, dass es dass die natürlich alles in diesem Rennkosmos, also man muss kurz diese Welt erklären, es geht wirklich, diese ganze Wirtschaft dreht sich um Autorennen und wie das dann Unternehmen beeinflusst, aber das ist auch nicht, die Autorennen sind cool, sondern das ist eigentlich nur ein Weg, um den Wert von Unternehmen nach oben zu treiben. Und ich bin da besonders auf einem Clip hängen geblieben.
Maybe that's not the point. Maybe Royalton's right and racing's all about business and anyone who doesn't understand that is just a chump.
Und wenn du solche Sachen hörst, wie das ist eine Szene, wo Speed Racer von dieser Familie, der es wirklich ums Rennen geht, ist ein so guter Rennfahrer, dass er bei dem großen Bösen quasi eingeladen wird, ob er nicht für das Team fahren will. Und dann gibt es da so eine große Rede wie, das Rennen ist eigentlich egal, es geht nur darum, das Unternehmen nach vorne zu pushen. Und solche Reden, da hört man auch irgendwie durch, dass es eigentlich nicht nur Kapitalismuskritik ist, sondern ich habe das Gefühl, es geht auch wirklich darum, um Kunst, wie das ja auch irgendwie im letzten Matrix-Film auch war,
ja,
wo die sich hingestellt haben, so, wir machen das, weil wir an die Kunst des Filmemachens glauben und da sind aber die Unternehmen, die uns die ganze Zeit immer nur erklären wollen, uns ist scheißegal, ob das ein künstlerisch guter Film ist, es geht darum, was der uns in die Kasse spielt.
Mhm, total, also die Linie sehe ich auch extrem von quasi von Speed Racer bis Matrix Resurrections, dieses ja, du hast es eigentlich schon genauso gesagt. Dieses etwas tun, weil man es liebt und weil man irgendwie das Gefühl hat, damit die Welt verändern zu können und nicht, weil es darum geht, irgendwie das Geld einzuspielen. Ich sehe das auch in ganz vielen anderen Werken von den Wachowskis, aber in den beiden Filmen wird es auf jeden Fall sehr, sehr hochgetragen und ist auf jeden Fall was, wofür sie ja auch stehen, außerhalb jetzt von ihrem, also in ihren Filmuniversen, sondern auch darüber hinaus, wenn man Interviews von ihnen liest, wenn sie Dinge kommentieren, die so in der Filmbranche passieren, dann passt das ja sehr gut auch zu den beiden.
Ja, eigentlich finde ich auch, dass man nochmal über Matrix 4 reden müsste, weil das ist das einzige Kunstwerk, was ich jemals gesehen habe, egal in welchem Medium, was keinen Subtext hat. Also die sagen ja einfach direkt, was sie meinen. Das ist ja kein Subtext. Die sagen literally, wir finden Warner Brothers scheiße und wir haben den Film gemacht, weil sonst hätten es andere Leute gemacht. Aber wir wollen, aber das ist unser Baby.
Auf jeden Fall. Ich würde trotzdem argumentieren, dass es auch viel Subtext in dem Film gibt. Aber das habe ich auch schon im Filmlöwin-Podcast gemacht. Also da kann man vielleicht auch nochmal drauf verweisen.
Gut, dann muss ich
Stelle.
Das nicht machen. Dann haben das ja schon Leute gemacht. Das ist immer gut, wenn man Arbeit delegieren kann. So, das gibt's schon.
Genau. Also habe ich mit Lara und Sophie im Film Podcast.
Sehr gut, das verlinke ich dann auch. Aber ja, der Film ist schön, der hat definitiv auch Schwächen. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Der Pathos ist wirklich sehr hoch, der Dialog ist manchmal sehr hölzern. Dadurch, dass es vor dem Greenscreen gefilmt wurde, hat man häufig das Gefühl, die Leute waren gar nicht im selben Raum, haben gar nicht miteinander interagiert. Da habe ich mich dann schon gefragt, ich hatte auf Blue Sky gefragt, wer hat denn was, wo wir nochmal eine Folge zu diesem Podcast machen können, und du warst wirklich blitzschnell mit Speed Racer. Wie kann das sein? Toller Film, aber wie kann dieser Film, der ja jetzt auch schon 15 Jahre alt ist, so top of the mind für dich sein, dass du da sofort drauf kommst?
Also ich habe schon das ein oder andere Gespräch über diesen Film geführt, auch so mit Menschen aus der, ich nenne es jetzt mal Filmbubble, die von Matrix 99 kommend, von Speed Racer 2008 natürlich was anderes erwartet haben irgendwie. Ja, die kamen von den Wachowski-Schwestern, die irgendwie sehr in diesem damals ja auch sehr inseilenden Grim and Gritty Style das Kino revolutioniert haben, so sage ich jetzt mal dahin. Und die waren dann alle sehr enttäuscht von Speed Racer und haben ihn dann nie wieder angeguckt, weil, und jetzt komme ich sozusagen, ich glaube, die Leute, also das ist ein zweischneidiges Schwert, die gucken halt auf diesen Film und sehen etwas, was vielleicht ein bisschen kindlicher ist von der Natur, als es Matrix zum Beispiel war, dass ja eben bunt ist und eine ganz andere Form der Ästhetik irgendwie propagiert, als es andere Werke zu der Zeit gemacht haben, als es Mode war zu der Zeit im Filmbusiness. Und ja, ich finde, das ist so ein bisschen zweischneidig, sich so darauf zu stürzen, zu sagen, Matrix, ja, das hat für mich das Kino verändert. Und da waren die Dialoge genauso hölzern wie in diesem Film, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, das zeichnet auch das Werk von den Wachowskis aus. Ja, das sind keine lebensechten Figuren und Dialoge, die wir hier irgendwie erleben. Das ist vielleicht am Ende in Sense8 ihnen noch am allerbesten gelungen. Aber darum geht es denen nicht so. Die erzählen keine Geschichte anhand von Dialogen, sondern die erzählen Geschichten anhand von Bildern. Und das wäre jetzt mein Argument, was ich auch immer wieder ins Rennen führe, gelingt Ihnen hier genauso gut, wie es Ihnen in Matrix gelingt. Und die Welt konnte es nur nicht verstehen zu der Zeit. Und deshalb haben Sie damit nicht nochmal das Kino revolutioniert.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube, ich bin da wirklich so das perfekte Beispiel dafür. So Cis-Mann, ich war 18, als der Film rausgekommen ist. Natürlich fand ich den kacke. Und natürlich fand ich Matrix großartig, weil es natürlich einer der besten Actionfilme, die je gemacht wurden. Aber
natürlich,
so,
finde ich auch.
Aber so Wörter sind schwierig. So zurückblickend, muss ich sagen, dass sehr viele Parallelen zu Matrix eigentlich da sind, weil das, was Matrix natürlich gemacht hat, war das Kino zu revolutionieren. Und das war ja hier definitiv auch ein Versuch. Weil hätten die wieder einen gritty Actionfilm gemacht, wäre das ja nur wieder Matrix gewesen. Und das hier ist ja wieder, wir gehen in eine ganz andere Richtung. Wir versuchen was seit Ewigkeiten nicht gemacht wurde, was natürlich auf einem ganz anderen Budget, mit ganz anderen technischen Möglichkeiten sehr an die Anfänge des Kinos, die verloren gegangen sind, anknüpft, die ja auch total abstrakt waren, wo Sachen nicht viel miteinander zu tun hatten. Also eigentlich haben Lilly und Lana Wachowski ja immer versucht, das ganze Format Kinofilm nach vorne zu treiben, neue Sachen zu machen. Und das ist ja auch so. Ja. Aber man kann ja auch mal kurz auf die wirtschaftliche Realität gucken. Der Film hat 120 Millionen Dollar gekostet und 94 Millionen eingespielt. Mhm. Wenn man noch bedenkt, dass bei den Produktionsbudgets ja immer Marketingkosten herausgerechnet werden, die immer so nochmal das Doppelte sind, hat dieser Film über 100 Millionen Dollar verloren.
Und es hat ja dann auch 4 Jahre gedauert, bis mit Cloud Atlas der nächste Film von ihnen kam. Also bis sie wieder ein Studio gefunden haben, was gesagt hat, wir finanzieren diese Idee von Filme machen, die ihr habt, mit der ihr wieder versucht, irgendwas ganz anders zu machen, als es andere Filme vorher gemacht haben.
Und ich finde das auch total interessant. Zumindest habe ich es nicht gefunden im Vorfeld. Ich versuche dann natürlich, die aktuellste Version des Films zu finden. Und ich habe da jetzt keine 4K HDR Blu-ray Remaster gefunden, weil sich's offensichtlich nicht gelohnt hat. Was total schade ist bei diesem Film. Weil ich war schon so happy, dass ich mir irgendwie mal einen fancy Fernseher, OLED-Fernseher geholt habe, weil die Farben halt so richtig knallig sind. Das hat sich richtig gelohnt. Und wenn dieser Film mal so ein HDR Remaster kriegen würde, das wäre so geil. Aber wer soll das bezahlen?
Ja. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was eigentlich das Besondere irgendwie an diesen Visuals ist, was uns der Film liefert. Es war ja auch wieder John Gator dabei, der ja mit den Wachowskis zusammen den Bullet-Time-Effekt bei Matrix das erste Mal umgesetzt hat. Und die haben einfach, glaube ich, also so würde ich es im Nachhinein interpretieren, mit ihrem, was sie ja schon bei Matrix bewiesen haben, sehr tiefen Verständnis für die Ästhetik von Comics und Animes und so, haben sie einfach versucht, das nochmal in eine ganz andere Richtung umzusetzen. Weil der Film ist sehr comic-y, obwohl er natürlich eine, in Anführungsstrichen, Realverfilmung ist, ja. Aber diese ganzen Überblendungen, von denen du vorhin auch gesprochen hast, im Vordergrund ein Kopf von jemandem, der sich so ein bisschen dreht und im Hintergrund sieht man so Rückblenden auf irgendwelche anderen Szenen vorbeilaufen. Das sieht schon dem Comic-Panel nicht unähnlich, was wir
total
da ganz oft sehen.
Es gibt ja auch so Splitscreen-Sachen wirklich, die wirklich wie Panels gestaltet sind.
Total. Und das dann noch zu verknüpfen, damit zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Technologie, dieses CGI, so, was können wir jetzt damit tun? Und so 95% der FilmemacherInnen sagen, wir versuchen damit, Dinge in unsere Realität so originalgetreu wie möglich einzubinden, sodass hinterher niemand mehr sieht, dass das ein Effekt ist und alle denken, ah, das ist die Realität. Und die machen genau das Gegenteil jetzt. Die sagen, warum sollen wir diese Technologie nutzen, um die Realität quasi nachzubilden, wenn wir auch eine neue Realität damit erschaffen können, wenn wir einfach mal ausprobieren können, was diese Technologie uns technisch und optisch ermöglicht. Also die geben einfach einen Shit auf so alle möglichen Konventionen und probieren einfach mal aus. Und natürlich ist dann nicht jede von den 120 Ideen, die es visuell gibt in dem Film, irgendwie super perfekt. Aber zum Beispiel sowas ultra kitschiges, wie in dem Moment, wo der junge Speed das erste Mal Trixie das erste Mal so eine Interaktion mit ihr hat und dieses Bouquet im Hintergrund plötzlich herzförmig wird. So, ja, es klingt extrem kitschig. Es ist extrem kitschig, wenn man das guckt, aber es funktioniert so gut. Und
es sind halt Cartoon-Regeln, ne? Also, ja, das ist ja, halt ja, wirklich, wie ein Bugs Bunny Herzaugen kriegen würde oder so. Also, das ist wirklich, ja, die gleichen Regeln, wie sie eine Cartoon-Welt hat. Ich finde, das gilt auch total für die Rennsequenzen. Also, die kann man sich eigentlich vorstellen als Mischung aus Hot Wheels und F-Zero, aber mit der Ästhetik von Mario Kart. Ja, also dieses sehr kindische, beleuchtende, physikalisch ergibt nichts davon irgendeinen Sinn, aber es überträgt die Emotion. Dieses Level von Speed Racer kann sich, der interessiert sich nur für Rennen. Da gibt es auch Szenen in seiner Kindheit, dass er in der Schule denkt, er auch nur schon an Rennen. Und dann, wenn er dann im Auto ist, kommt wirklich durch die Visuals, durch die Musik sieht man, dass das wirklich so eine Art Flow ist, in dem er ist. Dass er wirklich in seinem Element ist. Und das haben die halt dadurch total gut rübergebracht. Und das unterstützt halt alles irgendwie eher Stimmung. Ich glaube, das hat auch seinen Grund, dass wir bis jetzt gar nicht so viel über die Story gesprochen haben, weil die ist 0815 und nicht wirklich wichtig, ist so mein Gefühl.
Würde ich auch sagen. Also es jetzt im Mai, als 15-jähriges Jubiläum des Films war, hat Daniel Ziegner einen schönen Artikel auf Golem über den Film geschrieben und hat da es quasi so ein bisschen verglichen mit Scheibenwelt von Terry Pratchett, wo er sagt, dort gibt es quasi alles passiert, um eine möglichst erzählenswerte Geschichte entstehen zu lassen. Und bei Speed Racer ist es genau andersrum. Hier passiert alles nur aufgrund der Gefühlslagen der Figuren und damit wir diese Gefühlslagen irgendwie leben und erleben können. Und natürlich ist es irgendwie auf den ersten Blick auch irgendwie gegen alle unsere Konventionen, dass wir halt story-driven erzählt haben wollen. Ja, da reden wir immer drüber und kritisieren wir an allen möglichen kulturellen Erzeugnissen, dass die Story nicht funktioniert. Aber hier ist es wirklich nicht die Story, die im Mittelpunkt steht.
Und das ist auch wieder, was ich von den Wachowskis total mutig finde, weil natürlich Matrix, revolutionäre Visuals, revolutionäre Action-Szenen. Aber da steht ja auch die Story so im Fokus, dass wir heute noch darüber diskutieren, wie weit das als Trans-Allegorie gelesen werden kann, was die damit alles aussagen wollten. Also da sind Leute immer noch dabei, diesen Film auseinanderzunehmen und die Story weiter zu verstehen, weiter zu analysieren. Das wird bei einem Speed Racer nicht passieren, weil das nicht der Fokus ist. Und das finde ich aber auch spannend und cool, weil es ist ein visuelles Medium. Und ich finde, das ist einer der Filme, die super schwer zu gucken sind mit einem Smartphone in der Hand, wo man nebenbei irgendwas drauf spielt. Weil der Punkt ist, diesen Film zu gucken und nicht irgendwie ein Buch zu verfilmen oder so, wo man der Story schon irgendwie folgen kann. Es geht nicht um die Story, es geht wirklich nur um Emotionen und wie sie irgendwie auf dem Fernseher dargestellt werden.
Ja, total. Und weil du jetzt die Trans-Allegorie in Matrix angesprochen hast, ich bin ja eine große Verfechterin davon, wenn man sich jetzt in der Rückschau so ein bisschen das Werk der Wachowskis anguckt, dass man in fast jedem der Filme von ihnen auch irgendwie eine Allegorie aufs, na, nennen wir Leben in einer heteronormativen oder cisnormativen Welt irgendwie finden kann. Und die finden wir auch in diesem Film, in meinen Augen, nicht auf der Story-Ebene, sondern eben auf der Bildebene. Denn sehen wir es doch mal so, die Welt und die Umgebung, wie du gesagt hast, das folgt hier irgendwie nicht physikalischen Gesetzen, verfolgt nicht einem so ist das halt, bei dem die Charaktere irgendwie mitmachen müssen, ob sie wollen oder nicht, sondern sie sind die Welt formen und verändern mit ihrem Blick auf diese Welt und nicht sie müssen sich der Welt anpassen, sondern die Welt passt sich ihnen an. Und ja, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, das fügt sich so ein in das Bild, dass das in jedem der Filme der Wachowskis irgendwo eine Rolle spielt. Also ich sehe das sogar in Jupiter Ascending, wo sie, den ja viele ganz, ganz furchtbar finden und der sicher nicht ihr bester Film ist, aber wo sie mit so einer kleinen Art auch sowas einbauen, wo es einen Code gibt, den Menschen nutzen können, um sich ihrer optimalen physischen Form anzupassen.
Also bei Jupiter Ascending finde ich, also man kann darüber diskutieren, ob der Film gut ist oder nicht, aber ich finde gerade dieses Element ist sehr, sehr deutlich in dem Film. Also deutlicher, als es auch in Matrix ist, finde ich. Ist vielleicht auch hier noch relevant, dass Speed Racer ist halt auch noch der letzte Film, wo sie als die Wachowski Brothers gecredited wurden.
Genau, also Lana hat sich quasi 4 Jahre danach geoutet und Lilly dann 2016, also wieder 4 Jahre danach. Und genau, das, sie sagen ja aber auch selber, also das ist ja auch ne, diese Matrix-Trans-Allegorie, über die immer alle sprechen, sagen sie ja auch selber in Interviews so zu, keine Ahnung ehrlich gesagt, ob wir das damals so gemeint haben, aber wenn wir so auf unsere eigene Gefühlswelt zu der Zeit zurückgucken, why not? Also es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir das da so reingeschrieben haben, weil wir uns in der Zeit so gefühlt haben, ohne es zu wissen, dass wir das jetzt hier so reinschreiben wollen. Und das finde ich halt auch so ein schönes Verständnis von Kunst und von diesem, wir reden immer von irgendwie Künstler und Kunst und wer spiegelt sich in was, wie, wieder und dass die beiden halt einfach jederzeit erlauben, dass Menschen in ihrem Werk etwas sehen und sich dann auch damit auseinandersetzen und die Verantwortung dafür übernehmen. Also das ist ja auch ein Teil dessen, warum sie Matrix Resurrections gemacht haben, warum Lana den gemacht hat, dass sie gesagt hat, ich muss Verantwortung dafür übernehmen, was für Leute sich in Matrix wiedergefunden haben. Und es waren ja nicht nur Transpersonen, sondern es ist ja auch so eine Alt-Right-Ding, Red-Pill-Geschichte. Und dass sie halt gesagt hat, okay, wir müssen was tun, damit das nicht mehr möglich ist, sozusagen. Also die übernehmen einfach von vorne bis hinten Verantwortung für ihr Werk, ohne den Leuten vorzugeben, ihr müsst darin sehen XYZ. Und das finde ich einfach, das ist für mich eine Form von Kunst schaffen, die ich total schätze.
Ja, und das ist einfach in meinen Augen auch ein realistischer Umgang mit Kunst, weil die schreiben ja ihre Filme auch selbst. Das heißt, natürlich, du kannst nicht schreiben, ohne dass deine eigene Emotionswelt damit reinfällt. Das geht ja nicht mehr im Sachtexten, geschweige denn in Fiktion. Wie willst du das voneinander trennen können? Selbst wenn du es nicht bewusst machst, beeinflusst es das natürlich. Und das ist einfach ein Akzeptieren dieser Realität. Und wie es halt so oft ist, selbst wenn Sachen nicht beabsichtigt sind, finden sich Leute wieder in Texten. Und wenn man es mal ganz drastisch sagt, natürlich kann man sogar diese Lesart der Alt-Right-Bewegung irgendwo verstehen, wenn man es so interpretieren will, auch wenn er nicht gemacht ist. Und darum ist, wie du es auch sagst, darum ist es sehr cool, dass sie sagen, ey, oder dass dann wenigstens einer von den beiden sagt, nee, wir machen jetzt noch einen vierten Film und gleich um diese Lesart so, oh, ich verstehe, warum ihr das so lest. Nee, das meinen wir nicht, wirklich nicht, garantiert nicht.
Ja.
Zu sagen.
Ja, genau.
Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist der Cast. Dabei ist er eigentlich relativ gut besetzt. Also den Hauptdarsteller, den kannte ich jetzt nicht so wirklich, das ist Emil Hirsch, aber Trixie, sein Love Interest, ist Christina Ricci, Pop the Racer ist John Goodman, Mom Racer ist Susan Sarandon, Racer X, was so ein mysteriöser Charakter ist, der in dem Film auftaucht, ist Matthew Fox, der gerade von seinem Lost-Hype kommt und sehr viel deutscher Cast, weil das in Babelsberg produziert wurde. Benno Fürmann spielt mit, Moritz Bleibtreu spielt mit.
Und Achtung, Jana Palaske, die letztes Jahr im Dschungel war.
Cosma Schieberhagen.
Fahrerin. Ja, Cosma Schieberhagen.
Stimmt. Und Ralf Herford. Ich habe gerade nochmal die Liste auf. Also ja, das sind echt viele.
Ein Haufen, ja. Und ich meine, die Wachowskis haben ja auch ein enges Verhältnis zu den Filmstudios Babelsberg, so weil eben Hollywood irgendwann aufgehört hat zu sagen, wir geben genug Geld aus, damit ihr eure Sachen machen könnt. Und dann hat sich eben oft Babelsberg sozusagen eingeschaltet, dazugeschaltet und Dinge mitproduziert, wie ja dann auch bei Sense8 später, was so ein bisschen ja der Gipfel ihres filmischen oder seriellen Schaffens war. Und es wurde ja auch zuletzt hier in Babelsberg ein Effektstudio nach den Wachowskis benannt als Rainbow Stage.
Ach, echt?
Und so. Also, ja, ja. Aber hier John Goodman, ne? Also, ich hab dir ja auch, hast du die eine Szene auch noch rausgeklickt
aber
für mich
klar.
Von ihm? Ja, die hätte ich gern nochmal.
Oh my God, was that a ninja?
More like a ninja. Terrible, what passes for a ninja these days.
Ah, also, die Ninja-Szene mit ihm, ja, wo er einfach als Wrestling-Held, John Goodman als Wrestling-Held, ein Ninja wrestelt ja. Und durchs Zimmer manövriert und dann hinterher dieser kurze, trockene Dialog darüber. Oh, wirklich. Also ich liebe, liebe, liebe diese Szene und ich liebe ihn auch, wie ich am Anfang meinte, in dieser ganzen Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit, mit der er diese Rolle spielt.
Total. Und da denke ich auch, dass das eigentlich auch eine relativ besondere Sache in diesem Film ist, wie das gehandhabt wird. Nämlich, es gibt einen Konflikt, also dazu muss man sagen, Speed Racers Bruder ist gestorben in diesen Rennstrukturen, bei einem Rennen, die alle sehr mafiös abgehalten werden, also die sabotieren sich gegenseitig, komplett illegal, aber halt, weil es für das Geschäft wichtig ist, sabotieren sich und der Bruder ist dabei gestorben. Das heißt, es gibt schon Konflikt, ob Speed an bestimmten Rennen teilnehmen soll, gerade bei dem, wo der Bruder gestorben ist und Pops Racer von John Goodman gespielt ist, total dagegen. Da gibt es also Konflikt, aber gleichzeitig, okay, der ist jetzt da und sobald Speed daran teilnimmt und Pops das mitbekommt, kommt er und unterstützt ihn und das ist dann kein irgendwie super toxisches Ding, sondern so, ich war dagegen, okay, aber jetzt unterstütze ich dich und kümmere mich darum, dass du das alles schaffst. Also das ist total herzlich alles, das ist so super supportive.
Und es ist auch was man so selten hat bei Filmen,
ja.
dass wirklich positive, funktionale Beziehungen abgebildet werden. Also Menschen, die miteinander sprechen, wenn es einen Konflikt gibt und die es schaffen, dadurch den Konflikt zu lösen. Da, also wie oft sitze ich vor irgendwelchen Filmen und denke, Leute, könnt ihr bitte einmal kurz miteinander reden und dann wäre der ganze Konflikt weg.
Ja,
und
die meisten halt, Filme wären 10 Minuten lang, wenn Leute einfach miteinander reden würden.
Wirklich. Und das ist halt hier nicht der Fall. Und auch Susan Sarandon, die ich wirklich auch, also Thelma und Louise ist einer meiner liebsten Lieblingsfilme aller Zeiten und ich liebe Susan Sarandon wirklich sehr. Und ihre Rolle ist auch so herzlich und empathisch und sie ist ja so ein bisschen, übernimmt sie so eine Vermittlerin-Funktion und macht es einfach auch so gut. Also gerade die Familie finde ich fantastisch besetzt.
Wobei ich da sagen muss, also Susan Sarandon natürlich super toll, großartige Schauspielerin. Ich habe allgemein das Gefühl, dass die Frauenrollen in dem Film schwierig sind. Also die sind meistens, die haben nicht viel Dialog. Also wirklich sehr, sehr wenig Dialog. Und das meiste ist so supportive und ich schmiere euch jetzt Sandwiches. Also das ist die Frauenrolle in diesem Film. Und zwar von allen weiblichen Personen eigentlich.
Ja, ja. Ich war sehr froh, dass Trixie dann auch noch mal im Auto sitzen durfte und ein halbes Rennen fahren sozusagen. Dass sie wenigstens da noch mal eine Bühne gekriegt hat. Aber ansonsten trifft es auf ihre Rolle ganz genauso zu. Also die ist nicht dafür da, um selber zu existieren und eine eigene Geschichte zu erzählen.
Ja, oder auch von dem einen Charakter, der dann so diese eine Gruppe, die versucht, diese Strukturen zu durchbrechen und das dieses ganze Konstrukt aufzuklären und zwar von geleitet von Inspector Detector, was ich liebe. Da ist dann halt auch so eine Familie und dann betrügt er diese Gruppe aber, weil er das dann auch nur für Geld gemacht hat. Und dann ist auch seine Schwester und die Schwester hat die einzige Rolle, die sitzt da nebenbei und findet die Entscheidung nicht gut, die getroffen werden. Und dann ist ihre einzige Rolle dazu für Sorgen, noch die Einladung, die übrig ist, für das große Rennen an Speed Racer zu geben. Also sie hat auch wirklich keine eigene Agenda. Und das zieht sich so durch den ganzen Film. Und da habe ich echt gedacht, da merkt man das Alter des Films. Das würde heute nicht mehr so in dem Maße passieren. Das ist krass.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und haben die Wachowskis auch in ihrem Spätwerk viel besser gemacht dann. Also sei es Jupiter Ascending, sei es vor allem Sense8, sei es, wie sie quasi Trinity zu neuer Ehre verholfen haben in Matrix Resurrections. So. Also da haben sie doch dann einiges später besser gemacht.
Was ich total interessant finde, was ich mir nochmal reingelesen habe, ist, dass dieser Film anscheinend, dass Hollywood ja extrem stark daran geglaubt hat, dass da was zu holen ist. Also der Film ist seit den 90ern irgendwie in Development. Nicolas Cage war attached, Henry Rollins war attached. Und dann da so einen weirden Film draus zu machen, wo so lange dran entwickelt wurde, finde ich auch wild. Und ich finde das total schade, dass mir fallen aktuell keine Filme mehr ein, die so krass experimentieren. Selbst so A24, selbst in Everything, Everywhere, All at Once ist sehr viel mehr grounded, als dieser Film ist.
Und das ist schon wirklich, also dass man das über Everything, Everywhere, All at Once nochmal sagen würde, er ist mehr grounded als, ist jetzt auch nicht das Erste, was ich erwartet habe für dieses Jahr. Aber es ist so, es ist echt so. Also das hat sich leider überhaupt nicht durchgesetzt, also nicht mal in einer Art Nische des Filmemachens, dass diese Art des Filmemachens irgendwie dann noch einen Einfluss hatte. Das ist tragisch, das ist wirklich tragisch.
Angeblich schreibt J.J. Abrams, der mal für das Screenplay attached war, gerade an einer Live-Action-Serie von Speed Racer für Apple TV.
Was? Also mal ganz kurz, J.J. Abrams, ja. Okay, er wird ein paar schöne Lens-Flares einbauen, aber ansonsten hat er doch eine ganz andere filmische Ästhetik als das, was wir hier gesehen haben.
Ich habe auch keine Ahnung, was die daraus machen wollen. Ich finde es auch mal so mutig, J.J. Abrams zu attachen. J.J. Abrams ist sehr gut darin, etwas zu eröffnen.
Ja.
Aber dann sollte man ihn sofort von Sachen wegnehmen, weil er kann keine Geschichten fertig erzählen.
Würde ich dir zu 100% zustimmen. Bin ich auch, sehe ich ganz genauso. Und
gleichzeitig bin ich irgendwie optimistisch, dass es bei Apple ist, weil ich von Apple TV Plus sehr, sehr positiv überrascht wurde in den letzten Jahren. Und die machen auch weirde Sachen, aber die sind fast alle sehr, sehr gut.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, meine 5 Lieblingsserien der letzten Jahre kommen alle von Apple TV oder vielleicht außer Last of Us oder so. Aber schon, sie haben schon wirklich sehr viel gutes Zeug produziert. Und wie du sagst, auch ein bisschen weirde Sachen dabei. Auch Sachen, wo vielleicht nicht jeder sofort gesagt hätte, ah, das ist ein Stoff, das kann funktionieren. Also natürlich auch Stoff, wo wahrscheinlich jeder sagt, das wird funktionieren, wie irgendwie Silo oder so. Aber sie haben schon einiges auch dabei. Keine Ahnung, Shrinking zum Beispiel, wo ich jetzt nicht weiß, ob jedes Produktionsstudio gesagt hätte, ach ja klar, das machen wir.
Aber um auf Speed Racer zurückzukommen, was ich ja auch ganz interessant finde, es gibt so mehrere Szenen zum Beispiel, wenn man hier Trixie am Steuer sieht. Oder auch das Ende, ohne es spoilern zu wollen. Dass das schon so angelegt war, dass Raum für Fortsetzung gewesen wäre. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob es gut gewesen wäre, wenn es welche gegeben hätte, ehrlich gesagt.
Weiß ich auch nicht in diesem Fall. Also ich finde, man hat zum Karriereende oder wir sind ja jetzt doch bei keinem Karriereende der Wachowskis, sie kommen ja zurück, aber so bei ihrem späteren Werk, was wir bis heute kennen, schon gemerkt, dass serielles Erzählen eigentlich was ist, was ihnen sehr, sehr gut liegt und was viel besser zu dem passt, was sie so machen, weil sie so viel Wert auf Worldbuilding legen und weil es ihnen irgendwie so wichtig ist, das the whole picture zu zeigen und nicht nur irgendwie einzelne Figuren in so einer Welt. Und deshalb kann ich es mir einerseits schon auch vorstellen, dass sie noch mehr daraus hätten machen können. Andererseits ist es vielleicht auch eine Sache, die so wie sie ist, für genau einen Film reicht. Und die dann vielleicht im zweiten Teil, also nehmen wir jetzt mal an, ne, es wäre alles besser angekommen und es hätte mehr Geld dafür gegeben, sowas zu machen. Weiß ich nicht, da hätte man wieder neue Dinge dazu erfinden müssen und sich nochmal neu erfinden, um das irgendwie abzubilden und es nicht zu kopieren, einfach nur aus dem ersten Teil. Deshalb wahrscheinlich eigentlich ganz gut, dass es keinen zweiten Teil davon gibt.
Ich frage mich ehrlich gesagt auch, so cool die Ästhetik ist und wie wir darüber geredet haben, ich habe das Gefühl, dadurch, dass das so drüber ist, dass das was ist, was sich sehr, sehr schnell auslutschen kann und dass der Reiz davon ist, dass das was ist, was wir noch nicht gesehen haben und ob du mit einer Fortsetzung dir nicht überlegen müsstest, ob die stilistisch komplett anders wird.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann eher ganz anders sein muss oder dass man sich einfach nur bestimmte Elemente aus dieser Stilistik nimmt und sie dann wieder in ein anderes stilistisches Konstrukt einbaut oder so, um die Verknüpfung zu kriegen.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nie in den Anime reingeguckt. Also es gibt ja eine, ist ja anscheinend so gedacht, dass es trägt, aber zum Beispiel, die Story, wie gesagt, die ist sehr, sehr flach. Die Racer-Familie fährt super gerne Auto und dann ist der eine so gut, dass er halt von diesen mafiösen Firmenstrukturen angesprochen wird und dann wollen die, dann sagt er natürlich nein, das ist auch kein Spoiler, das ist offensichtlich, dass das passieren wird für so eine Story und dann wollen sie ihn halt sabotieren, weil das nicht sein kann, dass jemand, der nicht in diesen mafiösen Strukturen mitmachen will, so gut sein kann. So, das ist so, das ist die Story, das ist halt wirklich 0815. Darum war ich auch so super verwirrt, als ich das mit dieser Serie für Apple TV Plus gelesen habe, weil ich nicht verstehen will, was will man denn erzählen? Und die Welt ist jetzt auch so, okay, Unternehmensstrukturen und die Leute fahren Autorennen. Also wirklich, das Herz ist dieses sehr, diese ehrlichen Emotionen und wie die aufbereitet sind. Das ist das, was diesen Film ausmacht und ich verstehe nicht, wie das über eine Serie tragen kann.
Nee, das sehe ich auch nicht. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn es jetzt tatsächlich kommen sollte, gucke ich natürlich rein, so ist es nicht. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal skeptisch dabei. Also, gerade auch, weil, ach, ich weiß jetzt nicht, J.J. Abrams und er kann schon viel auch gut, aber ob das genau das ist, was er unbedingt jetzt als nächstes Projekt angehen sollte, ich weiß nicht.
Da ist natürlich aber auch mal die Frage, wenn er sagen, he will now produce a Live-Action-Series für Apple, dass da produce kann ja auch einfach sein, dass da Bad Robot das Geld für hergibt.
Ja, stimmt.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, aber ich glaube, das ist auch alles, was man so wirklich viel über Speed Racer selbst erzählen kann. Nur eine Sache noch vielleicht, dass ich es sehr schade finde, dass wir in einer Welt leben, wo solche Experimente nicht mehr gemacht werden. Gerade von großen Studios. Also es ist ja Warner Brothers Geld. Und eigentlich müssen wir an einen Punkt zurückkommen, wo es sich lohnt, Filme für 80, 90 Millionen, vielleicht auch 100 Millionen, also das, was mit Budget ist, so viel Geld das auch immer ist, diese Mid-Budget-Filme, dass es sich nicht lohnt, so, okay, A24 macht sein Ding in der Ecke, aber ich möchte von diesen Major-Studios, so wie Disney, die haben ja auch Touchstone geschlossen und solche Sachen, so, die so Mid-Budget-Filme gemacht haben, wo man experimentieren konnte, wo man im Zweifel auch was R-rated machen konnte und nicht nur Filme produzieren, die 1 Milliarde Blockbuster-Einnahmen einspielen müssen, damit es sich finanziell rentiert, das ist ja unrealistisch. Und das ist total schade, weil die Diversität an Filmen, die existiert, so sehr abgenommen hat. Und ich liebe die Marvel-Filme. Ich liebe Star Wars. Das soll keine Kritik daran sein, dass die existieren. Aber dass dieses ganze Mittelfeld nicht existiert, sondern dass Sachen nur noch, entweder ist es ein Streaming-Only-Film, was auch den Reiz wegmacht. Ich möchte den Film schon im Kino sehen können und der soll cool dafür produziert worden sein. Oder ist es ein Blockbuster? Und was dadurch alles fehlt. Wir kriegen ja auch keine Komödien mehr. Komödien sind tot.
kann ich dir nur zustimmen. Das sage ich auch als absolute Fan vom MCU so. Ich hatte so viel darauf gezählt, dass jetzt in der letzten Phase mehr Director-driven Filme kommen sollten und die haben mich am Ende alle enttäuscht, weil sie nicht das gemacht haben, was ich erhofft habe, nämlich mehr experimentieren, mehr verschiedene Stile in diese Welt reinbringen, einfach mehr verschiedene Zielgruppen damit auch anzusprechen und so. Das hat einfach alles nicht funktioniert und da wäre es wahrscheinlich sehr sinnvoll, mal in diesem Mid-Budget-Segment wieder mehr unterwegs zu sein.
Ich fand das so lustig. Ich mochte Eternals und Shang-Chi total gerne. Bis auf den letzten Teil, weil sie immer und jetzt brauchen wir einen großen CGI-Kampf, wo ich eigentlich davor bin, ich kann jetzt aus dem Kino gehen, weil ich weiß, wer gewinnen wird und ich sehe zwei CGI-Sachen gegeneinander boxen. Das ist so langweilig und das Ganze drumherum ist so viel interessanter. Aber ja.
Ja.
Naja, das ist ein anderes Thema.
Hoffen wir auf jeden Fall, dass die Wachowskis nochmal einen schönen Film machen in den nächsten Jahren. Dass irgendwo nochmal jemand das Geld locker macht. Die haben ja 2018 ihr eigenes Studio geschlossen, weil sie festgestellt haben, dass es zu wenig quasi, also es lohnt sich nicht, ein eigenes Studio zu haben dafür, dass es so selten die Möglichkeit gibt, die Vision, die sie vom Filme machen haben, auch umzusetzen.
Ich frage mich, ob die nicht mit jemandem wie A24 tatsächlich arbeiten könnten.
Ja, das würde doch auch passen, finde ich auch. Sollten Sie mal versuchen. Also falls ihr hier zuhört, A24. Es gibt diese Regisseurin.
Ich wage zu bezweifeln, dass A24 damit Probleme hätte. Ich glaube, das Problem ist natürlich auch, dass die Wachowskis große Budgets gewohnt sind.
Mhm, ja, ja.
Und die wahrscheinlich auch brauchen, das muss man auch mal
und
ganz klar sagen.
Brauchen,
also
genau.
Man, ist ja nicht so, dass die irgendwie versanden, sondern man sieht jeden Cent, den die ausgeben, sieht man im Endergebnis. Aber gleichzeitig machen die halt riskante Sachen, die viel Geld kosten. Und das ist eine Art von Film, die aktuell nicht produziert wird. Mal gucken, was passiert.
Mal gucken. Schauen wir mal, was wird.
Auf jeden Fall. Danke dir. Genau.
Sehr gern.
Und ich versuche jetzt wieder regelmäßiger Folgen von Besser als ein Ruf zu machen. Wenn ihr eine Idee habt, über was man sprechen könnte, schreibt mir gerne. Weil das große Problem mit diesem Podcast ist, dass ich ja nicht zu Leuten gehen kann, magst du irgendwas Weirdes? Das funktioniert nicht. Also das große Problem, ich liebe diese Idee dieses Podcasts immer noch. Ich produziere den total gerne. Ich gucke auch gerne die Sachen. Ich lese gerne Bücher, höre Alben, die ich noch nicht kenne. Voll okay. Aber es ist super schwer, eine Gästeakquise für diesen Podcast zu machen, weil das zu komplex ist. Weil die Leute sprechen ja auch nicht die ganze Zeit darüber so, oh ja, ein Speedracer, der ist total unterbewertet. Das ist nicht dein Problem, das ist mein Problem, dass ich keine Ahnung habe, wie ich Gäste für diesen Podcast finde. Also wenn ihr was habt, sagt gerne Bescheid.
Ciao.